Kapitel 2 Der Einschlag. Jiang Sneum rannte und stolperte so schnell er konnte über die große Graswiese, an deren Rand er im Nebel die Umrisse des riesigen Hangargebäudes erkennen konnte. Der Zirkelturm stand rechts davon, ragte majestätisch in Richtung der Welt über dem Dschungel auf, die im Augenblick nur zu erahnen war. Schlammiges Wasser wurde aufgepeitscht, als Jiangs schwere Stiefel auf die Pfützen trafen, die sich überall dort gebildet hatten, wo der Boden kein Regenwasser mehr aufnehmen konnte. Aufgewärmt kam er am Eingang eines der Nebengebäude des Hangars zum Stehen. Er schlug auf das Kontrollpanel der Tür, das unter der Witterung derart gelitten hatte, dass es fast schon reiner Zufall war, wenn ein elektrischer Impuls sich doch bis ans Ende des Kabels durchkämpfen konnte und, wie in diesem Moment, das langsame Öffnen der schweren Tür in Gang setzte. »Jenks?« bemerkte Alden in einem ungewöhnlich überraschten Tonfall. Der Mandalorianer hatte sich über eine Computerkonsole gelehnt, welche das Besprühen einiger Rüstungen mit speziellen Schutzschichten zu kontrollieren schien. Nun wandte Alden sich von dem grünlich schimmernden Display ab und ging langsam auf Jenks zu. »Sag es, Junge, sag es«, raunte Alden mit gespielt trockener Stimme. Jenks hatte nicht mehr als ein müdes Lächeln übrig. »Okay, ich brauche eine Rüstung.« Alden grinste breit. »Eine Rüstung? Und Waffen? Vielleicht auch Waffen?« »Ja, auch Waffen.« »Wie viele Waffen?« »Viele.« Alden schlug sich mit der Faust auf die geöffnete Handfläche und ließ einen triumphierenden Ausruf ertönen. »Endlich! Ich wusste, wir machen noch einen Mandalorianer aus dir.« Mit düsterem Blick besah sich Jiangs die vor ihm in einem Regal liegenden Rüstungsteile. »Nicht du und die anderen«, sagte er sich in Gedanken. »Candorous, und das verzeih ich ihm nie.« Alden, der als Quartiermeister die Aufsicht über die gesamte Grundausrüstung der Basis hatte, führte Jiangs etwas tiefer in den Raum hinein. Er schien schnell zu erkennen, dass die Zeit drängte, und so beeilte er sich, an mehreren Reihen von Regalen vorbeizulaufen und dann eine kleinere Tür aufzustoßen. »Meine Rüstung liegt nicht bei den anderen?« fragte Jiangs zögernd, während er über die Schwelle hastete. »Ich weiß, was du vorhast. Du willst Lynn und dem Rettungsteam folgen«, entgegnete Alden und machte sich am Schloss eines großen Tresors zu schaffen. »Ohne eine wirklich gute Ausrüstung lassen wir dich nicht gehen.« »Wir?« Keine Antwort. Kaum hatte Jenks seine Frage gestellt, öffnete sich mit einem Zischen die Tür des massiven grauen Kastens und legte eine dort aufgehängte Rüstung frei. Sie war blau, gehörte damit zum untersten der wenigen Ränge, welche die Mandalorianer kannten, und besaß die typischen fließenden Formen jener Rüstung, die speziell für den kommenden Krieg geschaffen worden waren. Der Helm, auf dem sich in diesem Augenblick ein Lichtschimmer abzeichnete, besaß ein T-förmiges Visier. Auf den Nahkampf, die ehrenvollste Form des Kampfes ausgelegt, war die Rüstung hervorragend gepanzert und stand in dem Ruf, selbst die legendären Energieschwerter der Jedi abzuwehren. Während Jenks sie herausnahm und anlegte, erklärte ihm Alden diverse Funktionen, welche Jenks eigene Rüstung nicht besaß. Dabei war die Stimme des Mandalorianers seltsam sentimental und frei von jener übertrieben gespielten Freude, die Alden bei Jenks Anfrage gezeigt hatte. »Der Heads-Up-Display ist ein schon etwas älterer Typ, aber er verfügt daher über eine große interne Datenbank«, sagte Alden und legte den Helm auf einen nahen Tisch, damit Jenks ihn aufsetzen konnte, sobald er soweit war. »Zudem ist ein Tarnfeldgenerator in den Rückenpanzer integriert.« Jenks, der soeben den zweiten Stiefel angelegt hatte, hielt inne und blickte entgeistert zu Alden auf. »Ein Tarnfeld? Die Dinger sind kaum aus dem Laborstatus raus und nur die Obersten haben bisher welche.« Alden nickte. »Ist ein Prototyp, aber sollte funktionieren.« Als nur noch der Helm fehlte, blickte Jenks an sich herab. Die Rüstung besaß noch keine der individuellen Verzierungen oder Abzeichen, mit denen ein Krieger sie im Laufe seines Lebens versah. Ihm war klar, dass Alden ihn mochte, aber ihm deshalb gleich eine nagelneue Rüstung mit experimenteller Technologie zu schenken? »Halt«, dachte Jenks, als er den Helm aufsetzte. »Die Visortechnologie ist schon etwas älter, und Teile der Panzerung sind mehr als nur ein wenig angekratzt.« Hatte Alden eine alte Rüstung für ihn repariert? »Dann los«, riss Alden ihn aus seinen Gedanken. »Wie ich deinen Basilisken kenne, wartet er schon auf dich, seit er Lynn mit dem Team hat aufbrechen sehen.« An einigen Stellen schien sich das Blut des aufgeschnittenen Pflanzenfressers zu verkrusten, an anderen nicht. Goran glaubte, durch seine mit dem schwarzen Lebenssaft begossene Rüstung hindurch zu spüren, wie einige Organe des auf der Seite liegenden Tieres noch immer arbeiteten. Vielleicht war es schwierig, so etwas Großes wie die Republik wirklich zu töten. Goran wusste nichts über die Tiere des Dschungels, Vielleicht war diese Art sogar fähig, mit mehreren Schnittwunden zu überleben, selbst ohne Kopf. Er zwang sich nicht mehr daran zu denken. Alles, was zählte, war, dass der Geruch und der Leib des Tieres, in dem er sich nun zur Hälfte verkrochen hatte, seine Anwesenheit tarnten. Goran überlegte, ob die Rettungsteams ihn dennoch finden konnten. Vielleicht war es auf kurze Distanz möglich, seinen Identifikationschip auszumachen. Aber wollte er wirklich gefunden werden? Zitternd im Körper eines getöteten Pflanzenfressers? Nein. Gorans Faust ballte sich. Sein Vater hatte keinen Feigling als Sohn verdient. Er würde aus dem Kadaver hinauskriechen und sich sämtlichen Feinden stellen, die dort draußen lauerten. Er würde Schwert und Dolch erheben und das an ihnen haftende Blut mit dem Blut sämtlicher Angreifer vermischen. Ja, Goran würde mutig sein, aber er konnte nicht. Und plötzlich stürzte der Grasboden am Rande seines Blickfelds in die Tiefe. In seinem Magen spürte Goran die plötzliche Beschleunigung, spürte, wie einige Organe, die über ihm lagen, ihn fast zerquetschten. Seine rechte Hand fuhr tiefer in das Chaos aus Innereien hinein und suchte verzweifelt nach einem Halt, denn die linke Hand hing plötzlich frei in der Luft. Nebelschwaden jagten wie ein reißender Wasserfall an ihm vorbei, und Goran benötigte einige Herzschläge für die schreckliche Erkenntnis, dass er sich bereits etliche Meter in der Luft befand. Das Kreischen eines Tieres, zweifellos ein Vogel, erklang und ließ Gorans Knochen erzittern. Die Bestie hatte den aufgeschnittenen Pflanzenfresser ausgemacht. Es war unendlich dumm gewesen, den Geruch von Blut zu verbreiten. Goran klammerte sich an etwas fest, das er nach blindem Tasten tiefer im Leib des großen Pflanzenfressers gefunden hatte. Sein Visier war mit Blut bespritzt und machte ihm das Sehen fast unmöglich, doch er glaubte zu spüren, wie er langsam aus dem Einschnitt herausrutschte. An seinem linken Fuß spürte er keine Belastung mehr, keine außer der unerbittlichen Schwerkraft. Er brüllte, aber er bezweifelte plötzlich, dass die Schallwellen auch nur seinen Helm verließen. Dann stürzte er in die Tiefe, und im nächsten Moment hing sein Leben am länglichen Darm eines Tieres. Goran Ordo umklammerte mit beiden Händen das nassglatte, aber glücklicherweise an einigen Stellen von Unebenheiten und Härchen überzogene Seil. Der Erdboden lag viele Meter unter dem Nebel. Er spähte zwischen den Blutflecken auf seinem T-förmigen Visier hindurch und sah eine gewaltige Echse, die kreischend auf ihn zujagte. Sie war so groß wie zwei Raumjäger und die mächtigen nackten Schwingen waren etliche Mannshöhen lang. Ein zweites Kreischen ertönte, vermutlich ausgestoßen von jener Flugechse, die den Pflanzenfresser trug. Doch Goran hörte es schon gar nicht mehr. Er sah nur noch das Monstrum, das sich ihm näherte, und als es bereits unendlich nahe war, dachte er Vater und ließ alles los. Die Repulsortriebwerke Babuirs, befestigt irgendwo an der Unterseite des Basilisken, erwachten mit einem dröhnenden Summen zum Leben. Staub und Schmutzpartikel wurden auf dem Boden des Hangars aufgewirbelt, als die Kräfte des Antriebes begannen, den Kampf gegen die Gravitation aufzunehmen und den waffenstarrenden vierbeinigen Kriegsdruiden in die Luft zu erheben. »Alle Systeme bereit?« fragte Jenks knapp. Er saß auf dem Rücken des Basilisken, die Stiefel seiner neuen Rüstung am Ansatz der Flanken eingehakt. Die behandschuhten Hände hatte er um zwei Griffe geklammert, die ungefähr dort ansetzten, wo bei einem organischen Vierbeiner das Genick gesessen hatte. Oberhalb der Griffe blinkte nun ein grünes Lämpchen auf, das der über Babuirs Kopf hinwegblickende Jenks am Rande seines Visiers Sichtfeldes deutlich erkennen konnte. Noch immer sprach der Basilisk nicht direkt und beließ es bei Ja und Nein Antworten, grünem und rotem Licht oder Hologrammen. Sicherheitsdämpfung des Antriebes aktiv? Grünes Licht. Laserkanonen? Grünes Licht. Erschütterungsraketen? Pause, dann grünes Licht. Okay, dachte Jenks und musste heftig schlucken. Er fühlte sich plötzlich längst nicht mehr so sicher wie in der fernen Vergangenheit, die seinem Eintreten in den Hangar und dem Aufsitzen auf seinem Basilisken vorausgegangen war. Auf einmal durchdrangen Zweifel mühelos seine Rüstung und nagten an seinem Innern. Der sechsköpfige Drache aus Kanderos Geschichten riss ganze Bissen aus Jenks Zuversicht heraus. Von einem Moment auf den anderen realisierte er, dass er selbst einen solchen Sicherheitscheck, wie er ihn mit Babuir gemacht hatte, niemals bestehen würde. Noch schlimmer. Lin hatte ihn vor einer Stunde erst gefragt, und er war durchgefallen. Mevatigya? Alles in Ordnung? Chab. Angst. Tian Soleil? Wie viel? Naiso. Zu viel. Der Gedanke an Lin brachte Jenks Mut nicht im Entferntesten zurück, aber er ließ ihn zumindest wieder handlungsfähig werden.
Er vergewisserte sich, dass er mit den Stiefeln fest genug an den entsprechenden Vorrichtungen befestigt war, um während des bevorstehenden Fluges nicht herunterzufallen. Einige der erfahrenen Krieger verzichteten auf diese Sicherheitsvorkehrungen, hieß es, doch vermutlich taten sie es nur bei Kämpfen im offenen Raum. Im offenen Weltraum, wo weniger Kräfte an den Basiliskenreitern rissen. Auf ein Befehlssignal hin, das Babuia eigenständig an den Hangarcomputer gesendet hatte, öffneten sich die zwei gewaltigen Torflügel. Der Nebel wurde kurzzeitig zurückgedrängt, fasste sich dann aber wieder und strömte wie eine schäumende Welle ins Innere der großen Halle. Jenks erkannte an einem charakteristischen Geräusch, wie Babuia die primären Triebwerke aktivierte, sie jedoch drastisch dämpfte. Die Basilisk-Kriegsdruiden waren in der Luft und gerade im All zu enormen Geschwindigkeiten fähig, denen eines Sternenjägers ebenbürtig. Doch der Dschungel war von Nebel überflutet, und die Antriebsgase der Basilisken führten dazu, dass einige der rätselhaften Molekülarten, aus denen sich der Nebel zusammensetzte, instabil wurden. Einfach gesagt, hätte Babuia seinen Antrieb auf Standardniveau heraufgefahren, so hätte er die Luft um sich herum in eine Flammenwolke verwandelt. Aus diesem Grund musste sämtliches technische Gerät mit äußerster Vorsicht verwendet werden. Bereits ein Blasterschuss hatte im Nebel verheerende Folgen, und somit beschränkten sich die Krieger nicht nur aus Gründen der Ehre auf Nahkampfschwerter, deren Energieemission gering war. Mit all diesen Gedanken im Hinterkopf spannte Jenks Neum alle Muskeln an, lehnte sich nach vorne und jagte auf dem Rücken Babuias hinaus ins Graue über dem Stützpunkt.
Lin Bao blieb keine Zeit für einen für sie ohnehin wenig typischen Ausruf des Triumphes, nachdem ihr Basilisk den erstafften Körper Goran Ordos mit den beiden stählernen Pranken gefangen hatte. Sie duckte sich und wich knapp der Flugechse aus, die über sie hinwegjagte. Das grelle Kreischen der Bestie wurde von ihrem Helm nur unzureichend gedämpft und gefiltert. Sie richtete sich wieder auf und vergewisserte sich mit einem Blick über den massigen Kopf ihres Basilisken, dass der Droide Goran nicht losgelassen hatte. »Ich habe ihn«, brüllte sie und ließ die Worte vom integrierten Kommsystem ihres Helms an die 5 anderen Reiter weitergeben. »Gebt mir Deckung, mein Basilisk hat keine Hände mehr frei.« Über einen leichten Druck am Kontrollgriff befahl sie eine fließende Kurve nach links. Im Raumkampf galt die Regel, niemals mehr als einen Herzschlag lang geradeaus zu fliegen. Vielleicht verhielt es sich mit einem Gefecht gegen einen Schwarm Flugechsen ähnlich. Ein Krachen ertönte, dicht gefolgt von einem zweiten ähnlichen Geräusch. Lin wagte einen raschen Blick über ihre Schulter und erkannte, wie am Rande ihres durch die Nebel begrenzten Sichtfeldes eine der größeren Bestien sich auf einen Basilisken gestürzt hatte. Intuitiv riss sie ihren Droiden herum und befahl ihm den Angriff, doch es war bereits zu spät. Die Echse schlug ein drittes Mal mit einer ihrer Klauen zu und riss eine zuvor verbeulte Rüstungsplatte heraus. Aus der Entfernung konnte Lynn sehen, wie mehrere Funken aus dem geschaffenen Loch herausgeschleudert wurden und sich der umgebende Nebel verfärbte. »Weg!« brüllte Lynn, ihr Basilisk reagierte augenblicklich und wählte selbstständig einen Fluchtkurs. Er ging sogar so weit, dass er die Antriebe deutlich stärker einsetzte als üblich und die von den Mandalorianern festgelegte Sicherheitsgrenze überschritt. Der Nebel hinter Lin entflammte und verlieh ihr und dem Reitdruiden einen kometenartigen Feuerschweif. Der etwas entfernte Basilisk, der den Angriffen der Echse hilflos ausgeliefert zu sein schien, büßte im gleichen Moment eine Abdeckplatte des Antriebes ein. Der Kriegsdruide explodierte und schien die gesamte Luftschlacht an einen Feuerball zu hüllen. Aus den Augenwinkeln erkannte die flüchtende Lin, wie mehrere Echsen ein Opfer der Flammen wurden, laut aufkreischten und mit brennenden Schwingen in Rage verfielen. Die Flammen breiteten sich aus und fraßen sich durch den Nebel, gleichsam einer kugelförmigen Welle, deren Front sich nur wenige Meter hinter Lin befand. Sie drückte sich flach gegen den Rücken ihres Basilisken, und dieser führte gleichzeitig ein Bremsmanöver aus. Hätte er die Geschwindigkeit gehalten, hätte die Flammenwand Lin deutlich langsamer passiert. Doch soweit die Mandalorianerin es beurteilen konnte, hatten ihre Rüstung und das Manöver sie weitgehend geschützt. »Zusammenbleiben«, kam es über Lins Comlink. Sie glaubte zu sehen, wie zu ihrer Linken 2 der ursprünglich 6 anderen Basilisken ein Wendemanöver ausführten, zurück ins ehemalige Zentrum der Explosion. Lin ließ ihren Druiden der Bewegung folgen und weitete im Schutz ihres Helmvisiers augenblicklich die Augen. Die noch immer halb lebendigen Körper verbrannter Flugechsen trieben durch die Luft, jämmerlich zuckend und einer nach dem anderen für immer in die Tiefe stürzend. Vom Basilisken und seinem Reiter fehlte jegliche Spur. »Da sind irgendwo noch welche übrig«,
sagte Lynn leise, als die Näherungssensoren ihres Basilisken sich mit einem schrillen Pfeifton meldeten. Die Mandalorianer hatten sich an den Kampf gegen komplett organische Feinde angepasst und ihre Scanner darauf programmiert, nicht nach Raumjägern, sondern einfach nur nach bewegten Objekten zu suchen. Lynn blickte sich ergebnislos um und vergewisserte sich dann, dass Goran Ordo sich noch immer im festen Griff ihres Droiden befand. Sie bedauerte kurz, dass die wenig beweglichen Gelenke der dicken Metallarme es nicht zuließen, den vielleicht verwundeten Mandalorianer auf den Rücken zu heben. »Wir haben Nekin und Deb verloren«, teilte der Anführer des Basiliskengeschwaders über einen offenen Kanal mit. Damit waren sie nun zu fünft, wobei Lynn die Position von zwei der anderen Reitern nicht bestimmen konnte. Ebenso wenig wie jene der sich nähernden Objekte.
»Verdammter Nebel«,
fluchte sie, während sie ihren Basilisken näher zu dem des Staffelführers manövrierte. Vielleicht konnte sie Goran auf dem Rücken eines der beiden anderen Druiden absetzen und... Der Näherungsalarm heulte wieder auf, diesmal ungleich lauter. Der Staffelführer, dessen Sensoranzeige offenbar nicht empfindlich genug war, meldete sich über Funk. »Wie viele sind es?« Lynn starrte über den Kopf ihres Reitdruiden hinweg in den Nebel, der angefüllt mit dutzenden grauen Silhouetten war. Geflügelte Schemen näherten sich aus sämtlichen Himmelsrichtungen und ihr Kreischen trieb der jungen Mandalorianerin die Furcht auch in die äußersten Bereiche ihres Körpers. »Wie viele?« wiederholte sie atemlos.
»Alle!« Ein Eintritt! Die Stimme des dunkelhäutigen Mannes war kaum verklungen, als Candarus Ordo bereits in die kreisrunde Kammer gestürzt war. Der Kommandant des Stützpunktes wirkte so ernst und so unterschwellig aggressiv wie immer, doch irgendwie fand sich in den Augen noch etwas anderes. Etwas Wahnsinniges.
»Wo?« entgegnete Candarus knapp und baute sich neben dem anderen Mann vor dem rötlich schimmernden Hologramm auf, das sich im Zentrum des Raumes befand und mehrere Meter Durchmesser besaß. Es stellte eine größere Landfläche des Dschungels dar, jedoch in stark vereinfachten Formen und zudem lediglich auf Basis manueller Eingaben. Ein genauer Scan des Gebietes, am Ende noch einer in Echtzeit, hätte eine Energiewelle benötigt, die entschieden zu groß und auffällig gewesen wäre. Daher galt seit der Erbauung dieses Stützpunktes, dass ein Minimum an Energieeinsatz essentiell für das weitere unentdeckt bleiben war. Der dunkelhäutige Mandalorianer trat drei Schritte vor in den Bildbereich des Hologramms hinein und deutete mit einem Zeigefinger auf einen Punkt im Luftraum, etwa einen Meter über dem Abbild des Walddaches. In der Realität entsprach das vielleicht 15 Kilometern.
»Ungefähr hier, Kommandant. Das Objekt ist soeben in die Troposphäre eingetreten und hat einen Feuerschweif entwickelt. Daher haben wir es bemerkt«, erklärte der Mann.
»Wie groß?«
»Ohne Scan lässt sich das bei dieser Entfernung nicht sagen. Dem Eintrittsvektor zufolge kommt es aus dem freien Weltraum und nicht von drüben.«
Candarus wandte sich zu einem der großen Displays um, auf dem die Bilder mehrerer Hochleistungsaußenkameras, die an den Zirkelturm montiert waren, gezeigt wurden. Das Objekt sah tatsächlich nicht viel anders aus als ein Meteorit, doch da der Feuerschweif das einzige war, das Candarus wirklich erkennen konnte, ließ sich das nicht mit Sicherheit sagen.
»Vielleicht ein Absturz«, äußerte er seine Überlegung.
Der andere fuhr sich in einer Geste des Nachdenkens über das nur mäßig rasierte Kinn. Der Absturz eines Raumschiffes war nicht wahrscheinlich und wäre in seiner mehrjährigen Zeit im Dschungel das erste Mal gewesen. Doch Meteoriten hatte es bisher auch lediglich einen einzigen gegeben. Zumindest hatten sie nur diesen einen bemerkt. Vor 2 Jahren war das gewesen, in einer Jahreszeit, in welcher die Gravitationskräfte den Nebel an einem anderen Punkt konzentriert und somit den mandalorianischen Stützpunkt zeitweise von ihm befreit hatten. In diesen Zeiten mussten sie stets besonders vorsichtig sein, denn ihre Nichtentdeckung hing nicht nur von der dichten und hohen Vegetation des Dschungels, sondern vor allem vom Nebel ab, der mit Sensoren nur unter Einsatz großer Energiemengen zu durchdringen war. Somit war der Nebel ein natürlicher Schild, der die Mandalorianer fast blind machte, sie jedoch im Gegenzug vor Blicken von außen schon seit Jahren verborgen hatte. Segen und Fluch zugleich. Goran wird ganz in der Nähe vermutet, brach Candarus schließlich das Schweigen. Der leicht ergraute Kommandant deutete knapp und nahezu kraftlos auf einen Punkt in der Mitte des Hologramms, irgendwo unter jener Ebene, welche das Walddach stark vereinfacht darstellte.
»Wir haben 7 Basilisken hingeschickt, aber wir haben keinen Funkkontakt zu ihnen.«
»In all dem Nebel werden sie die Meteoriten oder was es auch ist nicht sehen können«, überlegte der andere Mann.
Falls es allerdings ein Raumschiff ist, dann sendet es vielleicht Signale aus, die von den Sensoren ihrer Basilisken aufgefangen werden können. Er hielt kurz inne und sagte dann, »Wenn jemand kommt, um nach einem abgestürzten Schiff zu suchen, wird unsere Anwesenheit hier nicht mehr lange geheim bleiben.« Candorus antwortete nicht sofort, sondern schien in ein dunkles Brüten verfallen zu sein. Dann öffnete er den Mund und legte sein Gesicht in zusätzliche Falten. »Jemand von drüben? Wohl kaum. Sie fürchten sich vor dem Dschungel. Deshalb sind wir hier.« »Falls die Reiter, die nach Goran suchen, den Eintritt des Objektes nicht bemerken, könnten wir weitere Teams losschicken.« »Ich weiß«, gab Candorus ungehalten zurück und schien erst noch etwas hinzufügen zu wollen, sagte dann jedoch nichts mehr. Gedankenverloren blickte er auf das Hologramm, und der Mann glaubte zu erkennen, dass die grauen Augen des anderen nicht auf den Luftraum, sondern auf die ungefähre Position von Goran Ordo gerichtet waren. Schließlich wandte sich Candorus zum Gehen. »Ich werde Mandalore informieren. Er wird entscheiden.« Aus den privaten Audioaufzeichnungen von Jang Sneum, 3963 vor Yavin, eine Stunde vor dem Beginn der Mandalorianischen Kriege. »Babuir, bring die Triebwerke bis an die Grenze. Behalte den Zustand des Nebels im Auge, sonst verglühen wir.« »Läuft die Aufzeichnung?« »Okay. Wer immer das hier einmal hören wird, weiß vielleicht, ob ich die nächsten Minuten überlebt habe. Ich weiß es nicht und das bringt mich fast um. Ich hatte bisher keine Zeit dafür, Candorus Geschichte vom sechsköpfigen Drachen aufzuzeichnen. Sie ist sicherlich irgendwo in Babuirs Speicher drin. Falls er überlebt, dann erzählt er sie dir ja vielleicht. Sie handelt von sechs Drachenköpfen und jeder von ihnen symbolisiert eine, ich weiß kein gutes Basic-Wort dafür, Schandtat, eine Sünde vielleicht. Einer dieser Köpfe ist ein Feigling, der sich zusammenzieht und irgendwo versteckt, der sich von allem so weit entfernen will, wie es nur irgendwie geht. Und genauso fühle ich mich. Und trotzdem tue ich hier nichts anderes, als mit Höchstgeschwindigkeit in den Tod zu fliegen. Ich wünschte, ich könnte wenigstens stolz drauf sein, aber ich kann's nicht. Ich habe einfach nur Angst. Candorus wäre vielleicht stolz auf mich, zumindest stolzer, als ich es selbst bin. Aber ich bin nicht hier, um seinen Sohn Goran zu retten, den Kerl, den ich als Bruder sehen soll. Ich bin wegen Lynn hier. Liebe ich sie? So kurz vor dem Tod wäre ein wenig Ehrlichkeit gegenüber mir selbst vielleicht angebracht. Aber lieben ist letztlich nur ein Wort. Und weder auf Mandora noch auf Basic gibt es ein Wort, das dem, was ich fühle und will, wirklich gerecht wird. Es ist keine Liebe, es ist nicht direkt Katalia de Rassum, nein, es ist vielmehr ein Versprechen. Das Versprechen, dass Lynn so lange überleben wird, wie ich es nur irgendwie ermöglichen kann. Nicht mehr und auch ganz bestimmt nicht weniger. Aufzeichnung beenden, Babuir. Lynn Wao hatte die Steuerung komplett dem Computergehirn ihres Basilisken übertragen. Obgleich die fliegenden Kriegsdruiden von den Mandalorianern im Allgemeinen fast als Kampfgefährten angesehen wurden, war dieser Weg keiner, den ein ehrenhafter Krieger gewählt hätte. Denn im Augenblick tat Lynn nicht mehr, als sich mit aller Kraft festzuhalten und, an den metallenen kalten Rücken des Basilisken gepresst, ungläubig zu beobachten, wie sich der Druide einen Weg durch einen Sturm aus Flugechsen bahnte. Sie waren überall und sie waren so schnell, dass Lynn sie nur unscharf wahrnahm und die Existenz der Echsen sich aus ihrem Kreischen und den immer neuen Erschütterungen von Lynns Basilisten zusammenzusetzen schien. »Fluchtmanöver«, brüllte jemand über Funk. »Es sind viel zu viele von denen!« Ein sattes Krachen erklang, ein unmissverständliches Zeichen, dass soeben ein weiterer Kriegsdruide in Flammen aufgegangen war. Ein Licht, das Lynn zwischen zwei Kursänderungen kurz wahrnahm, deutete auf eine weitere Kugelwelle hin, die sich durch den Nebel ausbreitete. Flugechsen schrien von Qualen geplagt auf und wurden zu Feuervögeln, die bald dem fernen Blätterdach des Dschungels entgegenstürzten. Doch diesmal waren es zweifellos zu viele, als dass eine einzige Explosion, vielleicht das Selbstopfer eines der Krieger wie Lynn plötzlich realisierte, eine spürbare Lücke in den Echsenschwarm hätte brennen können. Lynns Magen machte einen Satz und die Schwerkraft schien sich umzukehren, als ihr Basilisk in einen wilden Sinkflug verfiel, begleitet von immer neuen Überschlägen und Umdrehungen. Sie glaubte, Goran Ordo noch immer in den Pranken des Druiden erkennen zu können, wollte jedoch nicht wissen, wo sich der Mageninhalt des gleichaltrigen Mandalorianers gerade befand. »Lynn, wir müssen nach unten«, erklang die Stimme eines der verbliebenen Reiter, und die Ruhe, die in ihr lag, ließ darauf schließen, dass er von deutlich weniger Echsen gejagt wurde als Lynn. »Runter«, brüllte sie nun ihrem Basilisken zu, und als sich das grässliche Gefühl in ihrem Bauch noch verstärkte und die verwaschene Umgebung an Grüntönen gewann, wusste sie, dass der Druide den Befehl ausführte. Es ging abwärts.
Sie wagte einen hastigen Blick nach hinten und stellte fest, dass die an den Flanken befestigten Triebwerke bereits Feuer zu speien schienen. Noch mehr Beschleunigung und sie riskierten, dass der Nebel erneut heftig reagierte. Es war ungefähr in diesem Moment größter Verzweiflung, dass aus dem Grau des Luftraums ein grelles Gelb-Orange wurde und Lynn sich eine Sekunde lang fühlte, als würde eine Sonne an ihr vorbeifliegen. Die Welt wurde zu einem tödlich schönen Reich aus Flammen und kreiselnden Feuerbällen, die Lynn auf ihrem Weg nach unten überholten, um schließlich von den schauerlich versenkten Kadavern etlicher Flugechsen gefolgt zu werden. Soeben hatte ein meteoritengleich abgestürztes Raumschiff Lynn war aus Leben gerettet. Bedachte man die Ereignisse der nun folgenden Stunde, dann war das eine kleine Ironie. Die Gelenke des Kennox waren noch immer ein wenig gelähmt von den Nachwirkungen des Kra-Giftes, das er jedoch stetig ausblutete und teilweise auch gemeinsam mit dem Mundspeichel ausspucken konnte. Seine Art war dazu geschaffen worden, ihre Trägheit mit einem unbeugsamen Immunsystem ausgleichen zu können. Und so schleppte sich der Kennock nun durch hohes Gebüsch hindurch. Grashalme kitzelten kaum spürbar seine dicke, schuppige Haut, der Boden gab unter seinen vierstämmigen Beinen sanft nach, die Blätter niedriger Pflanzen schoben sich beiseite, bis er schließlich am Rand seiner Welt stand. Vor ihm war etwas, und es war nicht der Dschungel. Vor ihm war dunkle Erde, vor ihm waren Flammen, vor ihm war eine riesige, fremdartige Konstruktion. Das grelle Licht des Feuers blendete ihn, breitete sich aus, einige der Bäume loderten, andere waren verschwunden. Die Luft roch, wie sie noch nie zuvor gerochen hatte, unendlich schrecklich, und kleine schwarze Teilchen wirbelten umher, um die Nasenlöcher des Kennocks zu quälen. Ein intelligentes Wesen hätte befunden, dass hier ein Raumschiff abgestürzt war. Aber der Kennock, zu simpel und zu primitiv, um jemals einen Gedanken ausdrücken zu können, erkannte als einziger, was tatsächlich geschehen war. Jemand hatte ein Loch in die Galaxis geschossen. Vor seinen Vorderbeinen lag ein Bereich, der nichts mehr mit dem Dschungel gemein hatte. Der Dschungel war Balance, der Dschungel war Leben, vor ihm war das Nichts, vor ihm war vollzogener Tod. Der Kennock wählte intuitiv den Selbstmord, als er begann, einem plötzlich aufkommenden, verführerischen Geruch zu folgen, mitten hinein in das klaffende Galaxisloch. Das Plateau, das am Rande der mandalorianischen Festung aufragte, wirkte fast so, als sei es von den Göttern geschaffen worden, um allen Interessierten eine Aussichtsplattform zu bieten, die zwischen der Nebelschicht des Bodens und jener der unteren Atmosphäre lag. Allerdings hatte Candorous Ordo die Erfahrung gemacht, dass die Götter den Dschungel niemals betreten hatten. Dafür wurde dieser wilde Ort jedoch mit der Anwesenheit des nächsthöheren Geschöpfes im Universum beehrt, dem obersten Kriegsherr der Mandalorianer. Dem Mandalore. Gekleidet in eine graue Rüstung, die aus etlichen verzierten Panzerplatten bestand und durch einen roten Umhang ihrem gesichtslosen Träger zusätzliche Würde verlieh, stand Mandalore am Rande des Plateaus und blickte hinaus auf die unter ihnen liegende Basis, den umgebenden Dschungel, der sie fast zu verschlucken schien, und die andere Welt, die den nebelverhangenen Himmel zu großen Teilen ausfüllte. Mandalore? Candorous salutierte kurz und trat dann neben den gut 2 Meter hohen Feldherren, dessen bloße Präsenz der des größten Anführers in der gesamten Galaxis mehr als gerecht wurde. Es gab einen Absturz. Ein Objekt ist in die Atmosphäre eingetreten und dürfte in diesem Augenblick aufgeschlagen sein.
»Ich weiß«, sagte Mandalore, »ein Raumschiff.«
Candorous stutzte und stellte verärgert fest, dass Mandalore ihn einmal mehr aus der Bahn geworfen hatte. Das Verhältnis unter ihnen war keine Bande unter Kriegern, wie es sein sollte. Es war das zwischen einem Halbgott und einem Sterblichen. Nun, da wir keinen Sensoreinsatz riskieren können, sind wir uns nicht sicher, ob es wirklich um ein... Mandalore drehte sich um.
Als ich sagte, es sei ein Raumschiff. Glaubst du, ich habe da geraten, Candorous?
Nein, Mandalore. Candorous bemühte sich, wenigstens nicht zu schlucken.
Ich bin kein Mensch wie du. Ich bin ein Angehöriger einer Rasse von Jägern, und deshalb weiß ich es, wenn eine Beute mein Jagdgebiet betritt.
Candorous starrte noch einen Herzschlag lang auf die Maske, dann musste er sich abwenden. Er richtete seinen Blick auf die Kontinente und Ozeane, die hinter dem nebligen Himmel lagen, sah jedoch nicht wirklich hin.
Ich wollte einen Geschwader Basilisken losschicken, um das Objekt, das Raumschiff zu untersuchen.
Mandalore packte Candorous an der rechten Schulterplatte und riss ihn mit einem präzisen Ruck zu sich herum, so dass die Augen des Menschen genau auf die goldene Helmmaske blicken mussten.
»Diese Beute«, stieß Mandalore beinahe zornig aus, »lässt sich nicht untersuchen.« Candavus Herzschlag setzte aus, und er fühlte sich einen schrecklichen Moment lang so, als sei er nicht viel mehr als ein Kind, das Kommando über eine Armee von Säuglingen besaß. Einer dieser Säuglinge hatte ihm vor wenigen Minuten mitgeteilt, dass das Objekt nicht von der Welt hinter dem Himmel, sondern aus dem offenen Weltraum gekommen war. Somit konnten tatsächlich Angehörige einer sehr mächtigen Spezies an Bord sein. Aber in der Festung vor ihm befanden sich fast 200 der bestausgebildetsten Mandalorianer, die es gab. Wer könnte mächtig genug sein, sie herauszufordern? Fragte er zögernd, was für eine Beute ist das? Mandalore antwortete nicht gleich, sondern schien einen Augenblick lang nachzudenken. Dann plötzlich sprach er wieder, und das Thema war scheinbar ein gänzlich anderes.
Ein Basilisk ist vor kurzem aufgebrochen, sagte er, und dem ersten Geschwader gefolgt. Es war kein gewöhnlicher Basilisk. Ich habe ihn seit meiner Ankunft hier noch kein einziges Mal fliegen sehen.
Candarus brauchte einen Augenblick, um seine Verwunderung beiseite zu schieben, antwortete dann: Er akzeptiert seit Jahren nur einen einzigen Piloten, den jungen Mann, den ich gemeinsam mit meinem Sohn Goran ausgebildet habe.
Jetzt war es Mandalore, der sich zu Candarus drehte.
Naeum?
Ja, Naeum.
Das Wesen hinter der Maske hob den Kopf etwas und atmete leise aus.
Das, mein Freund, sagte Mandalore, ändert alles.
Der Kenok wandte all seine Kraft auf, um zuerst die Vorder- und dann die Hinterbeine durch das kleine Loch in der Metallwand zu schieben, tiefer und tiefer hinein in die andere Galaxis. Alles war unerklärlich fest, besaß seltsame Formen und war vor allem angefüllt mit Gerüchen, deren Art den Kenok in hoffnungslose Verwirrung stürzte. Er schleppte sich weiter vorwärts und folgte dabei einem speziellen Geruch, der ihn an eine längst ausgestorbene Beute erinnerte, deren Geruch nur noch in den Genen der Kenoks eingespeichert war. Das Licht begann plötzlich zu flackern, so als ob Wolken mit unglaublicher Geschwindigkeit an der Sonne vorbeizogen oder die großen Blätter mancher Bäume im Wind einen ruhelosen Schatten schufen. Der Kenok, dessen Wahrnehmung der Umgebung ohnehin wenig über die Augen ablief, setzte seinen Weg unbeirrt fort und passierte auch die erste Korridorkreuzung seines Lebens ohne größere Probleme. Er schob sich an umgestürzten, kantigen Behältnissen vorbei, deren mysteriöser Inhalt sich über den ungewöhnlich glatten Boden verteilt hatte. In der Ferne hörte er ein dumpfes Grollen, das plötzlich verstummte, doch er war denkbar unfähig, es dem lautstarken Versagen eines DMR-42-Ionentriebwerkes zuzuordnen. Stattdessen konzentrierte er sich auf den Geruch der besonders schmackhaften Beute, isolierte ihn von der größer werdenden Menge anderer Gerüche und zwängte sich schließlich durch einen weiteren Durchgang. Und dort stand es. Sein länglicher Körper schimmerte in einem matten Schwarzton und war leicht gekrümmt, da es sich auf die Höhe des Kenoks hatte aufrichten müssen, weil es nur so genügend Stabilität erzielen konnte. Das große Maul war weit geöffnet und von bedrohlich scharfen Reißzähnen geziert, die im flackernden Licht mehrmals aufblitzten. Das Wesen stieß ein Zischen aus, das an nichts erinnerte, das dem Kenok bisher begegnet war. Das hier war keine Beute. Das hier war ein Jäger. Die riesige Schlange sprang nach vorne und wollte ihre Zähne in den noch immer vom Angriff der Kra-Insekten geschwächten Rücken des Tieres bohren. Doch der Kenok sprang ebenfalls los, die Stirn nach vorne gerichtet. Die Schlange prallte gegen den festen Nacken, um anschließend von einem Stoß des Kenoks niedergeworfen zu werden. Das vierbeinige Tier bewegte sich, so schnell es nur irgendwie konnte, nach vorne und begrub den Hals der Schlange unter den beiden Vorderbeinen. Ein weiterer Angriff mit dem massiven Kopf zerquetschte einen Teil der Schlange und ließ lilafarbene Flüssigkeit austreten. In ihr schwammen winzige Würmer, deren Köpfe aussahen wie die von Drachen. Der Kenok wich angewidert zurück. Dann plötzlich prickelte seine rechte Flanke und aus einem Reflex heraus drehte er sich augenblicklich um. Ein zweites Prickeln, diesmal begleitet von einem Lichtblitz und zudem stärker. Während die Welt des Kenoks dunkler und dunkler wurde, sah er, wie zwei aufrechtgehende Geschöpfe sich auf zwei Beinen näherten, ähnlich wie die Sal-Affen, von denen in diesen Tagen nur noch Skelette übrig waren. Der Kenok schlief ohne eine einzige Frage im Kopf ein. »Wir haben drei Piloten und ihre Basilisken verloren«, sagte Lin Wao, eine Sekunde, nachdem sie von ihrem gelandeten Basilisken herabgesprungen war und wieder festen Boden unter ihren Füßen hatte. »War dein sinnloser kleiner Alleingang dir das wert, Goran?« Sie stellte sich vor den gleichaltrigen Mandalorianer, der noch immer von den zwei Armen des Basilisken in der Luft gehalten wurde. Einige Meter entfernt landeten die anderen drei Basilisken inmitten des Kraters, die Helmvisiere ihrer gesichtslosen Reiter auf das abgestürzte Raumschiff gerichtet. Der Basilisk gab Goran frei, und dieser hätte bei dem darauffolgenden kurzen Sturz beinahe das Gleichgewicht verloren. »Ich wollte das nicht«, brachte er knapp und bemüht grimmig hervor. »Ihr hättet mich sterben lassen sollen.« »Idiot! Und ob wir das hätten, ja!« Goran antwortete nichts, und seine Atemgeräusche wurden langsam ruhiger. Er schien es vermeiden zu wollen, einige Schritte vor und damit in Lynns Blickfeld zu treten, was Lynn mehr als begrüßte. Sie wusste, dass Goran lediglich einmal mehr unfähig gewesen war, sich auszudrücken, aber nach drei Verlusten, zu denen sie fast selbst gehört hätte, war ihr die Lust auf jegliche Rücksichtnahme vergangen. »Zwei von uns sollten reingehen«, schlug einer der gelandeten Basiliskenreiter vor. Seine Stimme klang ungewöhnlich stark verzerrt. Möglicherweise hatte der Helm während des Kampfes Schaden genommen. Lynn überlegte. Nach dem Tod des Geschwaderführers gab es keinen Kommandanten des Einsatzes mehr. Sämtliche Entscheidungen würden von nun an auf simpler Diskussion beruhen. Das mochte die Reaktionsgeschwindigkeit des Teams, zu dem nun offenbar auch Goran gehörte, verringern, doch Mandalorianer hielten nicht viel von übertrieben ausgefeilter Hierarchie. Zudem hatten sie den Vorteil, dass nicht teamfähige Krieger gar nicht erst mit auf eine Mission genommen wurden. »Empfangen wir Lebenszeichen aus dem Wrack?«, fragte Lynn ihren in einer Art Hocke wartenden Basilisten. »Nein«, kam die metallisch klingende Antwort, »eine schwache Strahlung stört meine Sensoren.« Einer der Krieger verschränkte nachdenklich die Arme vor dem Körper. »Kein Raumschiff ist dauerhaft verstrahlt. Entweder das ist durch den Aufprall passiert, oder aber es ist Absicht.« Lynn erschauderte bei der Nennung letzterer Möglichkeit. Ihr unsicherer Blick wanderte über die schmutzige Oberfläche des Schiffes, das ungefähr drei Decks besitzen musste und somit 15 oder 16 Meter hoch war. Sämtliche Fenster waren spätestens seit dem Eintritt in die Atmosphäre mit einer schwarzen Schicht bedeckt und einige ausgelagerte Aggregate waren offenbar zerstört. Es war schwer zu sagen, ob die Beschädigung von einer Schlacht herrührte. »Kein Schiff der Republik, denke ich.« Goran meldete sich zaghaft zu Wort. »Es ist kaum bewaffnet und ihre Nichtkriegsschiffe besitzen rote Markierungen, um diplomatische Immunität einzuklagen.« Lynn würdigte ihn keines Blickes. »Wir müssen rein«, erklärte sie schließlich. »Angenommen, da lebt noch wer und sie haben genügend Energie, um den Nebel mit einem Funkspruch zu durchbrechen, dann könnten die jeden Augenblick unsere Existenz der Republik melden.« »Jemand sollte zurückbleiben«, sagte einer der Basiliskenreiter. »Falls wir sterben, muss die Basis hiervon erfahren.« Lynn nickte. »Goran, du.« Dann teilten sie und die drei Krieger sich in zwei Teams auf. Eines würde durch die Hauptluke eindringen, indem sie diese aufbrachen, das andere würde den Weg durch eines der Fenster auf dem obersten Deck wählen. Der Trick war, dass das erste Team erst dann, gewaltsam und unter Umständen begleitet von sehr viel Lärm, das Schiff aufbrechen würde, wenn das Schleichteam Entwarnung gegeben oder die Aufmerksamkeit der Insassen auf sich gezogen hatte. Bedauerlich, dass die Mandalorianer nicht ahnten, mit wem sie es zu tun hatten.